Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe mich heute allen schon vorgestellt, deshalb mache ich das nicht nochmal von hier vorne, weil ich das überblicken kann. Ich freue mich, dass ihr da seid, trotz des wunderschönen Wetters draußen. Und ich möchte heute mit euch über einen ganz gefährlichen Ort sprechen. Über den gefährlichsten Ort der Welt. Und der ist nicht in Buenos Aires. Und der ist auch nicht in Nordkorea. Und der ist auch nicht in Köln-Kalk. Auch nicht in Chorweiler. Sondern heute soll es um die Komfortzone gehen. Oh ja, kommt von da. Ach nö. So, jetzt habe ich ein bisschen Spannung aufgebaut und wir sind alle da. Die Komfortzone, das ist so was ganz Ominöses. Das ist so, wir kennen sie alle und irgendwie doch auch nicht. Und heute möchte ich über die Komfortzone sprechen. Wir haben ja bei Komfortzone oft auch dieses Bild im Kopf von dem Frosch im Kochtopf. Kennt ihr diese Geschichte, diese Sage, dass wenn man einen Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser schmeißt, er sofort rausspringt. Wenn man aber den Frosch in einen Topf mit lauwarmem Wasser reinsetzt, dann denkt er sich, boah, gemütlich. Und wenn man dann erhitzt, lässt er sich kochen. Was Quatsch ist. Kein Frosch ist so doof, im kochenden Wasser zu bleiben, auch wenn es vorher warm ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Menschen vielleicht nicht so klug sind, zu merken, dass das Wasser kocht. Weiß ich nicht, ich zumindest nicht. Es gibt ja so dieses physikalische Prinzip, ein Newtonsches Gesetz, das Trägheitsprinzip. Und ich habe mal bei Wikipedia reingeguckt, was steht denn so zu den Newtonschen Gesetzen. Da steht, ein kräftefreier Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit. Und das klingt irgendwie so hoch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so einen kräftefreien Körper, der so in konstanter Ruhe bleiben möchte und mit der Schildkrötengeschwindigkeit gerne vorangeht. Weil ich gerne in meiner Komfortzone bin, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich heimisch, da kenne ich mich aus, die habe ich mir selber eingerichtet. Da bin ich ein paar Mal zu Ikea gefahren und habe mir die schönen Bücherregale geholt, einen gemütlichen Sessel. Und in meiner Komfortzone, da bin ich ganz bei mir. Und in meiner Komfortzone, da bin ich Herr. Da bestimme ich, wo es lang geht. Nun, wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so einen kräftefreien Körper. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber zum Glück müssen wir ja nicht dabei bleiben. Müssen nicht beim kräftefreien Körper bleiben, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Und ich möchte heute mit euch so einen ganz kleinen Stechschritt durch die Bibel machen und mal schauen, was es so mit dem Verlassen der Komfortzone auf sich hat. Weil ich glaube, dass es ein göttliches Prinzip ist, aus der Komfortzone herausgerufen zu werden. Yay. Und wir fangen recht weit vorne an. Wir fangen bei Abraham an. Nämlich damals, als Abraham noch Abram hieß. In 1. Mose 12 können wir das nachlesen. Da sagt Gott zu Abram damals noch, geh. Geh und verlass deine Heimat, verlass deine Familie und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott sagt zu Abram, geh, und hat noch nicht mal den Anstand, ihm zu sagen, wohin. Sondern er sagt, geh. Geh los und du wirst dann schon merken, wo ich dich hinführe. Und wir lesen ja diese Stories mit so einer Leichtigkeit. Warum? Weil wir ja den Ausgang schon kennen. Weil wir die als kleine Kinder vielleicht schon gehört haben, weil wir ja doch irgendwie in einem christlich sozialisierten Kontext aufgewachsen sind und wir wissen, Abraham ist losgegangen, war alles super. Aber was es bedeutet, alles zurückzulassen und zu gehen, die Sicherheit der Familie zu verlassen. Das war damals noch krasser als bei uns. Man lebte in großen Sippen zusammen, weil das Schutz bedeutete. Und für ihn war das die mega Herausforderung, diese Sicherheit, die er kannte, zu verlassen, nur auf ein Reden Gottes hin, der sagte, geh und ich werde dir schon zeigen. Und ich glaube eben, wir lesen das ja, oh, und Abraham, der packte zusammen und dann zog er los, eben weil wir den Ausgang der Geschichte kennen. Ich glaube aber, dass es Abraham nicht so leicht gefallen ist, in dieses Abenteuer zu ziehen. Aber er war Gott gehorsam. Nun, und Gott hat zu Abraham, später dann Abraham, noch öfter gesagt, geh. Er hat ihn zuerst aus der Komfortzone herausgezogen, hat gesagt, verlass das, was du kennst, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Später dann kam er zu ihm und sagte, Abraham, geh. Geh auf einen Berg, geh auf den Berg Moria und opfere mir deinen Sohn. Boah, und als Kind hat mich diese Stelle so unfassbar getriggert, weil ich die als Kind überhaupt nicht verstanden habe. Ich gedacht habe, was soll der Quatsch? Was soll der Quatsch? In 1. Mose 22 könnt ihr die übrigens nachlesen. Geh, geh auf einen Berg und opfere den Sohn, den ich dir versprochen habe, über den ich mit dir schon tausende Male gesprochen habe, den ich dir versprochen habe und du hast mir nicht geglaubt, den ich deiner Frau versprochen habe und die hat mir nicht geglaubt, dann hat er ihn endlich bekommen und an diesem Sohn hängt eine Verheißung, an diesem Sohn hängt, dass Gott Abraham versprochen hat, eine ganze Nation aus ihm zu machen, mit der er einen ganz besonderen Bund eingehen möchte. An diesem Sohn hängt ein Versprechen. Und jetzt sagt Gott, geh. Ich habe dir zwar was versprochen, aber jetzt geh auf den Berg und opfere es mir. Und wir lesen, ach, und dann nahm Abraham den Sohn und ging auf den Berg, nahm noch ein paar Knechte mit und Feuerholz. Und wir lesen das wieder mit so einer, warum? Weil wir wissen, wie der Ausgang ist. Als Kind habe ich das übrigens anders gelesen. Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind zum ersten Mal mit dieser Geschichte konfrontiert war und ich richtig Herzklopfen hatte, weil ich gedacht habe, Gott, das geht hoffentlich gut aus. Und ich glaube, dass wir in dieser sehr schwierigen Stelle mindestens zwei Aspekte finden, auf die ich heute eingehen möchte. Aspekt Nummer eins ist, dass Abraham trotz seiner Deppertheit, die er manchmal so an den Tag gelegt hat, trotzdem offenbar Gott so sehr vertraut hat, dass er bereit war, ihm in jeder Konsequenz zu gehorchen. Egal, was es ihn kosten sollte. Und wenn ich das lese, dann kriege ich Herzklopfen. Weil ich weiß, dass in Abrahams Gehorsam etwas ganz Kostbares steckt. Nämlich dieses unmittelbare Vertrauen zu Gott Vater. Und er hat davor echt ein paar Mal auch Scheps gebaut. Und aus seinen Geschichten auch nicht gelernt. Er hat seine Frau zweimal als seine Schwester verkauft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber als es wirklich darauf ankam und Gott gesagt hat, das, was ich dir versprochen habe, gibst du mir zurück, da war er bereit, ihm zu gehorchen. Der zweite Aspekt ist, dass ich glaube, dass hier ein ganz höchst prophetisch offenbarender Akt stattgefunden hat. Ich glaube nicht, dass es Gott darum ging zu gucken, naja, was ist Abraham bereit, mir zu bezahlen, sondern ich glaube, dass Gott, der mit Abraham einen ganz, ganz besonderen Bund eingegangen ist, einen Bund, auf dem der Rest der Heilsgeschichte ja auch basierte, und dass er ihm, diesem Vater dieses Bundes, an dieser Stelle prophetisch offenbart hat, was es braucht, um Mensch und Schöpfer zusammenzubringen, nämlich das Opfer eines Sohnes. dass er ihm prophetisch offenbart hat, was er, Gott Vater, bereit ist, für diesen Bund mit uns zu geben. Ich glaube nicht, dass es Gott darum ging, Abraham einfach nur zu testen. Gott ist kein Sadist. Sondern ich glaube, dass es ein wirklich prophetischer Akt war. Dass Gott Abraham lange, lange Zeit vorher schon offenbaren wollte, was er ja schon wusste, weil er außerhalb von Raum und Zeit ist. Und jetzt zurück zu Abraham. Er hat sich herausfordern lassen. Und ich glaube, das muss ihn, ich glaube, das muss ihn alles gekostet haben. Diese Komfortzone zu verlassen. Er hatte sich mittlerweile ein gutes Leben aufgebaut. Er war wohlhabend. Er hatte endlich den verheißenen Sohn. Und das war ja schon ein Wunder an sich. Er hatte Ansehen bei den Leuten. Dem ging's gut. Er war mit Gott so. Er hatte endlich den Sohn. Er hatte alles, was er zum Leben brauchte. Und dann kommt Gott und sagt, geh auf diesen Berg. Und ich glaube, manchmal hat man das Gefühl, ah, ich bin angekommen. Und Gott sagt, guten Tag, geh auf diesen Berg. Gehen wir weiter, schauen wir mal zu Mose. Da ist Mose und Gott begegnet ihn in einem Wunder, in einem brennenden Dornbusch und sagt dann, geh. Geh, denn ich sende dich zum Pharao, du sollst mein Volk herausführen. 2. Mose 3. Geh. Und Mose sagt, Entschuldigung, aber warum ich? Und Gott schickt ihn und Mose hat Ausreden, warum er nicht gehen wollen würde. Und ich glaube, wir müssen ja auch da bedenken, was ist denn seine Geschichte? Mose ist aus Ägypten geflohen. Mose musste Ägypten verlassen, weil die ihm an den Kragen wollten, weil er jemanden im Affekt umgebracht hat. Der hatte eine Geschichte mit Ägypten, auch eine Geschichte des Schmerzes. Er ist nicht bei seiner Familie aufgewachsen, sondern um Schutz zu erfahren, wurde er aus seiner Familie herausgerissen und seine Mutter war nur seine Amme. Er ist mit einer Identität aufgewachsen, die richtig schräg war. Da war nichts klar für ihn. Und dann ist er geflohen und hat sich ein Leben als Ziegenwirt aufgebaut. Und dann kommt Gott und sagt, geh dahin zurück, wo du die schmerzhaftesten Erfahrungen gemacht hast. Und Mose sagt, Entschuldigung, aber warum ich? Kann doch nicht mal reden. Und Gott gibt ihm ganz viele Verheißungen und sagt, geh dahin. Und ich werde dieses und jenes tun. Und da hängt so viel dran. Das ist eine Aufforderung, die groß ist. Das war nicht mal eben so zu erledigen. Aber letztendlich hat er es getan. Er hat sich aus seiner Komfortzone locken lassen. Der ist gegangen und wir kennen alle die fantastischen Geschichten, die daraufhin folgten. Wenn nicht, können wir ja reingucken. Gehen wir weiter. Gehen wir zu Jona. Jona ist einer meiner Lieblingspropheten. Ich finde den richtig toll. Gott sagt zu Jona, Jona, mach dich auf und geh nach Ninive. Und was macht Jona? Er benimmt sich wie ein Kleinkind. Er sagt, ich gehe aber da lang. Ich gehe nicht nach Ninive. Und das kenne ich so gut, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, die bald 2 wird, und ich sage, wir gehen da lang, komm für ihn. Nein, 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 nein. Jona hat sich gedacht, nee, da will ich nicht hin. Danke, ich will nicht nach Ninive. Jona hatte echt keinen Bock drauf, nach Ninive zu gehen. Und bei ihm hat Gott echt etwas mehr Einsatz gebracht, um ihn aus seiner Komfortzone herauszulocken. Er hat sich die Mühe gemacht, einen Sturm zu schicken. Er hat sich die Mühe gemacht, einen Wal zu schicken, der ihn verschluckt. Bei Jona hat Gott zu wirklich drastischen Mitteln gegriffen. Weil manche von uns, und da gehöre ich tatsächlich dazu, deshalb glaube ich, kann ich mich mit Jona so gut identifizieren. Ich habe so ein Kleinkind in mir schlummern. Und ich habe das Gefühl, manchmal so muss Gott so wirklich an mir rütteln und sagen, aber Völke, ich habe doch gesagt, geh. Gott hat an Jona wirklich gerüttelt. Und wieder übrigens geschah ein wirklich höchst prophetischer Akt, als Jona 3 Tage in diesem Wal verborgen war. Darauf nimmt später die Schrift Bezug, wenn sie von Jesus spricht. Letztendlich hat Jona sich aber aufrütteln lassen. Hat gesagt, na gut, wenn du so deutlich bist und ich offensichtlich, es wurde zu anstrengend, in der Komfortzone zu bleiben. Hat er gesagt, na gut, dann komme ich halt mit. Und dann ist er nach Ninive gezogen. Machen wir mal einen großen Sprung und schauen mal ins Neue Testament. Da lesen wir dann, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und ich stelle mir das Leben als Jünger Jesu unfassbar spannend vor. Zum einen, weil ihm alle Weisheit gegeben war. Weil wenn Jesus gesprochen hat, er nicht aus sich selbst herausgesprochen hat, sondern aus der Weisheit, die er direkt vom Vater weitergeben konnte. Das heißt, für die Jünger müssen sämtliche Kronleuchter aufgegangen sein, wenn er ihnen die Schrift entschlüsselt hat als Lehrer. Darüber hinaus konnten sie aber mit ihm unterwegs sein und mit ihm sehen, welche Kraft und Macht und Liebe er demonstriert hat, nämlich die Kraft und Liebe, Weisheit und Macht des Vaters im Himmel. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutete nicht einfach nur gelehrt zu werden, sondern direkt zu sehen, was es bedeutet, der Sohn Gottes zu sein. Direkt das Wirken Gottes zu erleben, in Wundern, in Zeichen, in Heilungen, in Dämonenaustreibungen, in Totenauferstehungen. Das muss mega gewesen sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich würde euch gerne dazu einladen, euch mal Zeit zu nehmen, 5 Minuten, und davon zu träumen, wie es wohl gewesen wäre, Jesu Jünger zu sein. Ich glaube nicht, dass das langweilig war. Ich glaube, dass das mega war, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutete, man befand sich in seinem Wirkungskreis. Sie waren ja Zuschauer, wenn er was tat, maximal anwesend und vielleicht auch helfend. Aber es macht einen Unterschied, ob ich mich bewegen kann und es steht jemand neben mir, der die Verantwortung übernimmt und sagt, komm, ich bin ja da. Und dann schickt er sie los. In Lukas 10 können wir das lesen. Er hat sich 70 der Leute ausgesucht und sie losgeschickt und hat sie aufgefordert, rauszugehen und seine Jünger zu sein. Das heißt, zu machen, was er ihnen beigebracht hat. Zu sein wie er. Er fordert sie auf, aktiv zu werden. Und Jesus ermutigt sie so sehr. Er hat ihnen so richtig kraftvolle Worte der Ermutigung mitgegeben, nämlich Vers 3, nun geht und denkt dran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Also ein Motivationsredner war er in diesem Fall nicht. Aber er fordert sie heraus. Und ich finde es spannend, ich finde es schön zu lesen, dass Jesus sie herausfordert, ohne es ihnen schön zu malen, sondern dass er sie herausfordert und sagt, hey, das wird anstrengend, das wird für euch herausfordernd, ich bin mir dessen bewusst, aber geht und macht. Und ich glaube, das hat die Jünger echt viel gekostet. Ich erinnere mich an die ersten Male, wo mein Mentor gesagt hat, Fülke, geh und mach. Und ich hatte richtig viel Schiss in der Buchs. Dabei ging es gar nicht um so viel. Wenn jemand zu mir sagt, geh, ich schicke dich wie ein Lamm unter die Wölfe, kriege ich nicht so viel irre Lust, das zu machen. Aber die Herausforderung ist, wenn es Gottes Reden ist, dann zieht das dennoch. Ich habe ja auch das Trägheitsgesetz total verinnerlicht. Ist auch so ziemlich das Einzige, was ich aus der Physik kenne. Aber das sitzt. Nun, was bedeutet das jetzt für uns? Wenn ich in die Bibel schaue und schaue, wenn Gott Menschen herausgefordert hat, loszugehen, ihre Komfortzone zu verlassen, dann, weil er gemeinsam mit ihnen Geschichte schreiben wollte. Weil er gemeinsam mit ihnen den Lauf der Geschichte bestimmen wollte. Und diese Herausforderung, die, vor die er die Menschen gestellt hat, die hing immer mit seinem Heilsplan zusammen. Die hing immer damit zusammen, nämlich dass er sich in Liebe den Menschen zuwenden möchte, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte, weil er sich in Liebe nach uns Menschen verzehrt. Und dass es darum ging, die Menschen zu ihm zu führen. Und was ich auch auffällig finde, ist, dass die Menschen, von denen wir das lesen, die ich jetzt hier so angedeutet habe, das ist übrigens nicht mal erschöpfend, dass sie alle etwas gemeinsam hatten. Sie haben dadurch, dass sie sich haben herausfordern lassen, Gott in ganz neuen Dimensionen erfahren. Sie haben Gott in ganz, sie haben seine Kraft auf eine ganz neue Art und Weise erfahren, die sie nicht erfahren hätten, wenn sie sich nicht hätten rausziehen lassen. Ich glaube, wenn Mose gesagt hätte, ja, Entschuldigung, warum ich? Ich bleibe hier bei meinen Ziegen, dann hätte er niemals die Macht Gottes in der Fülle erfahren, wie er sie erfahren hat. Dass Gott der Gott ist, der Wunder tut, der sich seinem Volk zuwendet, der Gott ist, der sie Versprechen einhält. Dann wäre er bei seinen Ziegen gewesen, hätte gewusst, ja, ich habe jetzt eine besondere Begegnung gehabt, aber sie hätte keine Auswirkung auf sein Leben gehabt. Und ich glaube, Gott gesteht uns das zu. Er gesteht uns Entscheidungsfreiheit zu, weil er uns liebt. Klar, Gott möchte nicht der Marionettenspieler sein. Aber er geht mit uns auch einen Bund ein. Er ist durch Jesus Christus mit uns einen Bund eingegangen. Und ich glaube, er fordert uns heraus manchmal, unsere eigenen Grenzen zu überschreiten, um Neues mit ihm gemeinsam zu erkunden. Und ich glaube, dass eine Voraussetzung dafür ist, Gott mehr kennenzulernen, besser kennenzulernen, ist, dass wir uns dazu bewegen lassen, in Bewegung zu geraten. Ich sag's mal so. Und ich glaube, dass es auch ein Schlüssel dazu ist, wenn Paulus von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt zu werden bezeichnet. Jemand hat letztens mal zu mir gesagt, erklär das doch mal, was bedeutet es denn, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt zu werden? Ich glaube, da kannst du anfangen und dann machen wir irgendwie 52 Sonntage und reden darüber, was es bedeutet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt zu werden. Aber wenn hier von Herrlichkeit die Rede ist, glaube ich, kann es immer nur die Herrlichkeit des Vaters sein. Und die Herrlichkeit unseres Schöpfers kann ich nur widerspiegeln, wenn ich in einer Beziehung mit ihm bin. Und ein größeres Maß an Herrlichkeit kann ich nur anvertraut bekommen, wenn ich mich mit ihm gemeinsam auf den Weg mache. Ein größeres Maß an Herrlichkeit bekommen wir dann, wenn wir mutig sind, ihm unser Vertrauen zu schenken. Denn darum ging es letztendlich bei den ganzen Leuten. Fähigkeiten hatten sie alle, nicht so irre. Aber was sie hatten, war die Bereitschaft, Gott ihr Vertrauen zu schenken. War die Bereitschaft, mit ihm sich fortzubewegen und sich mit ihm weiterzuentwickeln. Gottes Herrlichkeit ist in seiner Gegenwart zu finden. Aber für die Jünger, die ja mit Gottes Herrlichkeit durch Jesus Christus konfrontiert waren, reichte es nicht, einfach nur da zu sitzen und seine Herrlichkeit auf sich wirken zu lassen. Sie haben ein größeres Maß an Herrlichkeit erfahren in dem Moment, wo sie sich aufgemacht haben, seine Jünger aktiv zu sein, nicht als seine Jünger zu konsumieren. Und das ist auch meine Erfahrung, dass je mehr ich mich herausfordern lasse, ich das Gefühl habe, mehr von der Herrlichkeit des Vaters schmecken zu können, mehr davon zu erleben, was er alles kann. Ich kann mich zurücklehnen und von Wundern träumen. Das habe ich schon gemacht. Es hat mich nicht dahin gebracht, Wunder erleben zu können. sondern Wunder erleben zu können. Dafür hat es gebraucht, dass ich bereit bin, Jesus zu folgen, ins Ungewisse hinein. Und das hat mich manchmal richtig viel gekostet. Aber wenn ich wusste, Jesus spricht, manchmal war einfach nur Trotz dabei, bin ich mal ganz ehrlich. Manchmal habe ich gesagt, weißt du was, Jesus, ich habe keinen Bock, aber wenn du es gesagt hast, dann mache ich es halt, selber schuld, und habe es eher mit so einer Jona-Haltung gemacht. Aber das Coole ist, dass der Heilige Geist in uns, der uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändern möchte, uns Gott sei Dank auch an diesem Trotz packen kann und diesen Trotz auch in Lust verändern kann, zu sagen kann, hey, schau mal, das geschieht, wenn ich das freisetze. Und ich habe Gottes Wunder erlebt. Und ich möchte echt noch mehr davon. Ich wünsche mir, mehr von ihm zu erleben. Und gleichzeitig weiß ich, dass es mich was kosten wird. Nämlich, dass es mich kosten wird, dass er mich immer wieder herausfordert, ihm mein Vertrauen zu schenken. Dass es mich immer wieder kosten wird, begangene Wege zu verlassen und vielleicht einen neuen Pfad auszutreten. Pionierarbeit ist anstrengend. Dass es mich kosten wird, dass er sagt, hey, da gibt es Punkte in deinem Leben, die sind nicht in Ordnung. Und dass ich weiß, er fordert mich heraus, an diesen Punkten zu arbeiten. Dass er mich herausfordert, meine Komfortzone zu verlassen. Dass er mich herausfordert, meine geistlichen Muskeln zu stärken. Und Muskeln werden nur gestärkt, wenn sie im Widerstand ausgesetzt werden. Meine Muskeln sind im Moment etwas schlaff. Aber ich weiß, dass ich mich herausfordern lassen möchte. Weil ich nicht einschlafen möchte. Weil ich glaube, dass Jesus uns aus der Komfortzone befreit hat. Herbert Grönemeyer hat in einem Song mal gesungen, Stillstand ist der Tod. Geht's voran, bleibt alles anders. Der erste Stein bricht in der Mauer, der Durchbruch ist da. Und das hat mich als Teenager schon total angesprochen, weil ich, manchmal spricht Gott durch Songs zu mir, durch Wörter zu mir, durch Dinge, die mir einfach begegnen. Und ich wusste als Kind, als Teenager schon, da ist was. Jesus zieht mich und ich bin lange davor weggelaufen. Stillstand ist der Tod. Ich glaube, dass Stillstand der Tod von Leidenschaft ist. Wenn wir uns da nicht weiterentwickeln, dann können Dinge, die wir mal mit Leidenschaft verfolgt haben, wenn wir uns immer in dem gleichen Zirkel bewegen, können sie einschlafen. Das ist wie wenn man mit Leidenschaft Sushi isst und wenn man es immer nur isst, die immer gleiche Dings, irgendwann mal wird es fad. Stillstand ist, glaube ich, wirklich der Tod vom Feuer. Damit ein Feuer brennt, muss Sauerstoff rein, muss ein Windchen rein. Und Stillstand fühlt sich manchmal gut an, weil wir uns auskennen, weil es meine Komfortzone ist, in der ich mich eingerichtet habe, weil es meine Komfortzone ist, in der ich Herr bin. Aber Stillstand bringt uns nicht zwingend von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, denn das drückt aus, dass da Entwicklung stattfindet. Das drückt aus, dass ich mich in einen Prozess begebe, in dem ich am Ende nicht mehr diejenige bin, die ich am Anfang war. Und das ist schon herausfordernd, mit Gott unterwegs zu sein. Es hat Abraham was gekostet. Es hat Jona was gekostet. Ich stelle mir das manchmal schon auch ein bisschen frech vor, von Gott zu sagen, geh. Und der denkt sich, aber ich habe hier mein Zuhause, ich habe hier meinen Job, ich habe hier dieses und jenes. Und Gott sagt, geh. Das kostet uns manchmal richtig was. Und wir denken, wir geben Dinge auf, die uns wertvoll sind. Was aber dabei rauskommt, ist, dass wir Gottes Herrlichkeit erfahren auf eine Art und Weise, die wir davor nicht erfahren hätten. Und wenn man so einen Ansatz schon mal davon hatte, zu erfahren, wie Gottes Herrlichkeit sich anfühlen kann. Was es bedeutet, so in seiner Gegenwart zu sein. Dann wird man richtig süchtig danach. So süß, wie die beiden da sitzen, wie die Wackeldackeligen. Aber es ist wahr, man wird süchtig nach Gottes Gegenwart. Und das erleichtert, Dinge aufzugeben oder Gewohnheiten aufzugeben, die uns lieb geworden sind. Der erste Schritt ist aber der schwerste dahin. Und er kann manchmal richtig, richtig schwer sein. Und manchmal beißen wir uns daran eine ganze Weile die Zähne aus, bis wir es endlich schaffen, den ersten Stein aus der Mauer rauszubrechen. Und wir beginnen, dahinter die Herrlichkeit zu sehen, die uns erwartet. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, ob du gerade an einem Punkt stehst, wo du merkst, Gott beginnt zu sprechen. Gott beginnt zu sagen, geh. Und ich weiß nicht, wie du dich darin fühlst, ob du das Gefühl hast, ja, das war lange dran und ich stehe ja eigentlich schon in den Startlöchern und ich möchte ja gehen. Oder ob Gott sagt, geh und du denkst dir, boah, nee, das ist mir zu viel. Das ist mir zu anstrengend. Das kostet mich zu viel. Ich weiß nicht, ob es dir gerade so geht. Ob dich das anspricht. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn Gott sagt, geh, da mal hinzuhören. Und vielleicht bedeutet es für dich, dass du gerade herausgefordert bist, neue Wege einzuschlagen. Vielleicht sagt er, dein Job ist nicht mehr der richtige für dich. Oder es gibt Beziehungen, die dir nicht gut tun. Oder es gibt Gewohnheiten, die dich darin bremsen, dich zu entwickeln, Jesus mehr kennenzulernen, seine Herrlichkeit mehr zu erfahren, dich in dem zu bewegen, was er eigentlich für dich bereit hat. Weil ich glaube, dass Gott mit uns allen Geschichte schreiben möchte. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß wie mit Abraham. Aber ich glaube, dass wir alle dazu berufen sind, Jesu Jünger zu sein, zu denen er sagt, geh, ich schicke dich wie so ein Lamm unter die Wölfe. Ein Lamm unter Wölfen zu sein, ist ein Abenteuer. Und das kann für jeden faktisch anders aussehen, wo wir dann im Alltag hingestellt sind. Aber ich möchte euch dazu ermutigen, wenn ihr dieses Fühlen habt, Gott sagt, geh, dann nehmt es jetzt in die Worship-Zeit mit. Für uns in der Vineyard ist es wirklich so ein Geschenk, dass wir wissen, es ist so ein Erbe, das wir haben, Gott im Worship in einer Intimität zu begegnen, die ganz unmittelbar sein kann. Und ich würde euch, doch, ja. Und ich möchte euch, das ist süß. Und ich möchte euch dazu einladen, dem wirklich nachzugehen und zu hören. Kann es sein, dass Gott sagt, geh? Dass er sagt, verlass das, was dir bekannt ist. Verlass die Komfortzone, in der du dich eingerichtet hast. Und geh mit mir ein neues Abenteuer ein. Und manchmal bedeutet es auch, dass wir vielleicht einen Lebenstraum aufgeben müssen. Mein Lebenstraum war es, irgendwo im Grünen in einem süßen Nest zu wohnen, einen Garten zu besitzen, den ich pflege und hege, 5 Kinder aufwachsen zu sehen, die alle tolle Sportler sind und einfach zu Hause zu sein. Das war mein Traum. Und Gott hat mich sehr herausgefordert und hat gesagt, das ist nicht mein Traum mit dir, das ist dein Traum, aber mein Traum mit dir sieht anders aus. Und es hat mich viel gekostet, meinen Traum aufzugeben. Das möchte ich euch mitgeben. Es hat mich was gekostet, immer wieder Ja zu sagen zu dem, was Gott mir geschenkt hat. Aber ich bin Gott auf eine Art und Weise begegnet und ich weiß, es ist nur der kleine Anfang. Es ist nur der kleine Anfang. Aber ich begegne ihm auf eine Art und Weise, die mich wirklich freisetzt, mit ihm unterwegs zu sein. Und immer wieder komme ich an kleine Mauern, wo ich weiß, Gott sagt, geh. Und ich denke, wow, ich habe Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und Jesus sagt aber auch, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Matthäus 10, Vers 39. Und ich habe den Eindruck, dass wir herausgefordert werden, dass mehrere Leute hier sind, die spüren so ein Ziehen. Die spüren so ein Reden Gottes, der sagt, geh. Und ich möchte euch wirklich auffordern, weil, Bruni, kannst du das mal an die Wand werfen? Weil, ihr seht da unten links die Komfortzone. Das ist unser Herrschaftsgebiet. Das ist das, wo wir uns eingerichtet haben, wo wir uns wohlfühlen, wo ich Herr in meinem Hause bin. The magic happens outside. Das ist es, wo Gott uns hinführen möchte. Das ist es, wo wir Herrlichkeit erleben. Das ist es, wo wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert werden. Und Herr in meinem Hause zu sein, schränkt mich ein. Und deshalb habe ich gesagt, ich glaube, dass Jesus gestorben ist, um uns aus unserer Komfortzone zu befreien. Wenn Jesus Herr in meinem Hause ist, Herr in meinem Leben ist, dann erlebe ich Abenteuer, die hätte ich mir selber gar nicht vorstellen können. Und ich bin eine Träumerin. Aber Gottes Träume für mich und mein Leben sind viel mehr, als ich sie mir hätte selber ausmalen können. Und deshalb möchte ich immer wieder all meinen Gehorsam zusammenkratzen und all meinen Mut und all mein Vertrauen, wenn Gott sagt, geh. Amen.